Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, Kundinnen und Kunden der Raiffeisen Bank Wels. Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge im neuen Jahr 2023. Ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Fast exakt vor einem Jahr nämlich schon hatten wir Magister Peter Brezinschek, den Finanzexperten, bei uns in der Podcast-Folge und wir hatten sehr viele Themen auch damals schon zu besprechen. Wir haben über die Teuerung gesprochen, die starken Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft, die Inflation, die Zinsentwicklung und auch über den Ukraine-Krieg. Vieles ist in der Zwischenzeit passiert und deshalb sitzt er mir auch heute wieder gegenüber. Ich freue mich wirklich sehr. Herzlich willkommen aus von Wien nach Wels gereist heute, den Finanzexperten Magister Peter Brezinschek. Hallo.
Grüß Gott und danke für die Einladung, Frau Mack.
Im Februar 2022 war der Ukraine-Krieg ja noch nicht konkret. Wir beide haben zu diesem Thema, zu diesem Zeitpunkt noch darüber spekuliert, ob es sich um bloße Drohgebärden der Russen an der Ukraine-Grenze handelt oder ob es tatsächlich zu einem Krieg kommen wird. Leider kennen wir heute den dramatischen Ausgang der Geschichte. Abgesehen von den menschlichen Tragödien, können Sie die Auswirkungen auf die Wirtschaft beschreiben?
Ja, wenn wir bei Europa bleiben, dann waren wir gerade in der Euphoriephase nach der Öffnung der Restriktionen in der Covid-Phase. Und der Winter, insbesondere das erste Quartal, aber auch dann noch das zweite Quartal, hat in Österreich und in der Eurozone einen massiven Wachstumsschub gebracht. Allerdings ist mit dem 24.02. die Stimmung der Unternehmen und natürlich auch der privaten Haushalte in den Keller gerutscht. Die Angst war da, dass die Energieversorgung ausbleibt. Und das hat sich in einer deutlichen Steigerung in den Energiepreisen bemerkbar gemacht. Und diese Teuerung, dieser Teuerungsschub, muss man sagen, der ja nicht auf den Ukraine-Krieg alleine zurückzuführen ist. Die Teuerung hat ja schon während der ersten 12 Monate bis zum Februar 22 schon 6% betragen, also war weit von Preisstabilität entfernt. Dieses nochmalige Beschleunigen der Preisentwicklung hat viele Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht von der Kostenseite und natürlich auch viele Haushalte, private Haushalte, viel Kaufkraft gekostet. Und daher ist die Konjunktur im Jahresverlauf 22 dann deutlich abgeflaut. Ja, im vierten Quartal in manchen Ländern in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in Österreich ins Minus gerutscht. Und das waren so die wesentlichen Auswirkungen, die wir gesehen haben, die vor allem Europa getroffen hat, weil dort die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs am stärksten waren. Mhm. In den USA, in China waren die Preissteigerungen auf der Energieseite, weil deren Währungen relativ robust gewesen sind, gar nicht so dramatisch wie in Europa.
Mhm. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr einer Rezession ein?
Nun, jetzt müssen wir sagen, vor 3 Monaten hat das ziemlich konkret ausgesehen. Das war so allgemeiner Standard, dass man für die Wintersemester 2 Quartale mit einem Minus in der BIP-Entwicklung rechnen muss. Und das ist die Definition einer Rezession. In der Zwischenzeit aber hat sich die Stimmungslage, vor allem seit November, Dezember, deutlich aufgehellt. Und es sieht so aus, als könnten wir an dieser ominösen Rezession vorbeischrammen mit einer Stagnationsphase in den nächsten Monaten, um dann ab dem Frühjahr, Frühsommer in eine leichte Wachstumsphase einzuschwenken. Warum ist das geschuldet? Wir hatten keine Reglementierungen oder Ausfälle auf der Energieseite. Da muss man auch fairerweise dazu sagen, da sind wir dem milden Wetter seit September bis Jänner geschuldet. das dazu geführt hat, dass die Energiepreise von ihren Höchstständen im Sommer deutlich nach unten gekommen sind und wieder für etwas Zuversicht gesorgt haben, dass die Kostensteigerungen bei den Unternehmen nicht ganz so tragisch sind. Und ja, das sollte sich dann auch bemerkbar machen. Also ich gehe schon davon aus, dass wir, dass uns dieser Kelch einer Rezession nicht unbedingt vorbeigetragen wird.
Mhm. Aus wirtschaftlicher Sicht hat die EU mit ihren Sanktionen jetzt richtig reagiert. Haben die Maßnahmen tatsächlich gewirkt oder hat es mehr der europäischen Wirtschaft als Russland geschadet?
Naja, am Anfang hat man sicher so ein Trial-and-Error-System gehabt und die ersten Maßnahmen waren sicher nicht ganz so treffsicher wie jene, die man ab dem Herbst installiert hat, wie der Ölpreisdeckel oder die Gaspreisbremsen. Man sieht jetzt in Russland im Jänner ein riesiges Budgetdefizit, weil Russland Öl nur mehr zu einem Preis von $50 das Fass verkaufen kann. Der Weltmarktpreis für Brent liegt bei $84. Da hat Russland schon ganz, ganz große Schwierigkeiten in der Finanzierung. Im Prinzip haben sie im ersten Monat des Jahres schon 50% des Budgetdefizits des geplanten für das Gesamtjahr erwirtschaftet. Und natürlich China und die anderen Abnehmer, die jetzt für Europa einspringen, bekommen jetzt extrem günstige Energiepreise von Russland offeriert und freuen sich natürlich, dass sie hier günstig produzieren können. Europa hat im vergangenen Jahr es noch gut hingekriegt. Russland ist etwa mit 2% geschrumpft. Das ist sicher weniger, als man erwartet hat. Aber Europa hat immerhin 3,5% Wachstum erzielt noch im abgelaufenen Jahr. Schon mit der Tendenz, dass wir gegen Ende des Jahres nur mehr mit 0,1% in der Eurozone gewachsen sind, also stagniert haben, aber doch deutlich besser abgeschnitten haben. Man kann also ganz klar sagen, ja, Europa ist in Mitleidenschaft gezogen worden, das haben wir gewusst, aber Russland ist sicher deutlich stärker getroffen und wird jetzt erst in den nächsten Quartalen die volle Tragweite dieser Sanktionen spüren.
Wenn wir jetzt noch einmal zurückblicken ins Jahr 2022, die Inflation war im vorigen Jahr im Durchschnitt bei 8,6% im Jänner. 8,6% im Jänner 2023 jetzt, liegen wir derzeit bei 11,1%. Wie schätzen Sie jetzt die weitere Entwicklung ein, zumal wir derzeit die niedrigste Arbeitslosenquote seit 2008 vorweisen?
Ja, Frau Max, Sie sprechen schon einen ganz wichtigen Punkt an, den Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt ist in einer strukturellen Umbruchphase für die nächsten 10, 15 Jahre und wird entscheidend die Inflationsentwicklung der kommenden Jahre bestimmen. Die Demografie ist da ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben die 65-Plus-Generation, die deutlich zunehmen wird und die arbeitsfähige Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 65 Jahren nimmt auch bei Zuwanderung in den nächsten 10 Jahren deutlich ab. Und das ist kein österreichisches Phänomen, sondern das ist ein weltweites Phänomen mit Ausnahme von Indien und der Türkei und vielleicht noch afrikanischen Ländern. Und daher werden wir auf längere Sicht wahrscheinlich auch etwas erhöhtere Inflationsraten bekommen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Aber wenn Sie mich jetzt auf die nächste Zeit fragen, weil wir jetzt von diesen 11,1% gesprochen haben, ich gehe schon davon aus, dass das jetzt auch statistisch gesehen der Höhepunkt war, dass wir ab dem März, vor allem aber ab April, Mai deutlich in diesen Inflationsentwicklungen nach unten fallen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn wir die Terminkurse der Energiepreise, aber auch der Rohstoffpreise oder der Baukosten ansehen, dann sind die am Rückzug. Und das heißt, mit einer gewissen Zeitverzögerung werden sich die auch in den Verbraucherpreisen, nicht nur bei den Produzentenpreisen, sondern dann mit Zeitverzögerung 6 bis 8 Monate in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Und das wird wahrscheinlich schon dafür sorgen, dass vielleicht die Inflationsraten, die für heuer geschätzt werden, das liegt so zwischen 6 und 7,5%, die aktuell, dass die wahrscheinlich sogar unterschritten werden können. Also ich gehe davon aus, dass wir am Jahresende irgendwo so zwischen 3 und 4% höchstens sind in der Gesamtinflation. Mhm. Aber das große Problem, Frau Mack, ist nicht die Gesamtinflationsrate, sondern die Hartnäckigkeit der Kerninflation. Was versteht man darunter? Die Kerninflation sind alle Preissteigerungen außer Energie, außer Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol. Also alle die, die von den Arbeitskosten sehr stark beeinflusst werden, von konjunkturellen Schwankungen, von Wechselkursen etc. Und diese Lohnsteigerungen, die wahrscheinlich auch im heurigen Jahr noch ganz, ganz schwierige Verhandlungen zur Folge haben werden, bin ich überzeugt, weil die Ausgangsbasis noch eine höhere ist als im vergangenen Jahr, die werden dafür sorgen, dass diese Kerninflation, vor allem im Dienstleistungsbereich, für Inflationsraten zwischen 4 und 5% sorgen kann. Und das ist noch immer weit von einer Preisstabilität entfernt, wie sie die Notenbanken definieren.
Mhm, weil wir jetzt bei den Notenbanken schon sind, die Gegenmaßnahmen der Europäischen Zentralbank zeigen laut Christine Lagarde ja bereits Wirkung, obwohl mir die Experten des Private Bankings der Raiffeisen Bank Wales mitgeteilt haben, dass die Geldpolitik ja erst nach 6 bis 8 Quartalen ihre volle Wirkung zeigt. Wie schätzen Sie jetzt die weitere Zinsentwicklung ein und denken Sie, dass die EZB zu spät reagiert hat?
Also das definitiv, das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, dass die EZB, auch die amerikanische Notenbank, aber sie hat etwas früher reagiert als die EZB, zumindest schon im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Die Notenbanken haben unisono im Jahr 2021 dieses Problem negiert und als temporäres Phänomen abgetan, das im nächsten Jahr schon wieder sich verflüchtigt hat. Dem war nicht so, weil, wie ausgeführt, strukturelle Änderungen dafür sorgen, wie die Demografie, aber auch der Klimaschutz oder die extrem expansiven Fiskalhilfen bei der Pandemie und auch jetzt bei der Inflationsbekämpfung enorm viel Geld in Umlauf gesetzt haben, sowohl bei Haushalten wie bei Unternehmungen. Und daher müssen die Notenbanken hier die Nachfrage dämpfen, damit diese Preissteigerungen sich nicht weiter wälzen in die Zukunft und damit zu deutlichen Kaufkraftverlusten führen. Also ich gehe schon davon aus, dass die Notenbanken, ja, vielleicht weil sie jetzt spät dran waren, haben sie dann besonders heftig reagiert und Zinssteigerungen in einem Ausmaß gemacht, wie wir sie bisher von der EZB gar nicht gekannt haben und auch die FED bisher eher moderater vorgegangen ist. Aber das war notwendig und ich denke, dass im Laufe des heurigen Jahres diese ersten positiven Auswirkungen der geldpolitischen Maßnahmen zu spüren sein werden. Aber der Kampf ist noch nicht gewonnen und die Notenbanken werden wahrscheinlich doch etwas länger auf der Bremse stehen müssen, als es manche Finanzmarktteilnehmer derzeit hoffen, weil in manchen Prognosen kommt schon vor, dass in der zweiten Jahreshälfte die Amerikaner, aber auch gegen Jahresende die Europäer vielleicht die Zinsen schon wieder absenken. Dem, das würde ich eher in das Reich der Fantasie einordnen, dem würde ich eine klare Absage erteilen.
Jetzt haben Sie schon so schön die Brücke geschlagen zu meiner nächsten Frage. Des einen freut, des anderen leid. Also für die Sparer und Anleger sind natürlich die gestiegenen Zinsen äußerst positiv. Mir ist heute auf meinem Weg jetzt da herein in die Raiffeisenbank eine Werbung der Bank aufgefallen. Vermögenssparbuch mit einer Verzinsung von 3,5% auf 60 Monate. Da macht das klassische Sparen doch wieder Spaß und wird noch attraktiver, oder? Oder was sind jetzt Ihre Empfehlungen?
Naja, ob man sich jetzt schon in eine 5-jährige Bindungsdauer hineingeben sollte, dass nachdem der Zinszyklus noch nicht zu Ende ist und ich von weiteren Zinserhöhungen von der EZB ausgehe bis ins Frühjahr. Aber ja, das macht jetzt erstmals seit gut 15 Jahren wieder Sinn, dass man sich auf der Spareinlagenseite wieder nicht nur mit nominellen Zinsen wieder erfreuen kann, sondern wahrscheinlich, wenn ich hernehme, die Inflationsrate der kommenden 3 bis 5 Jahre, dann wird die wahrscheinlich vielleicht im Schnitt bei 3% liegen oder 3,5%. Und dann bin ich mit einem Sparbuch nicht mehr auf der Realverlustseite. Und das war ja bisher, die Realzinsen waren ja in den vergangenen 2 Jahrzehnten immer negativ. Man hat, egal was man für Zinsen bekommen hat, immer einen höheren Inflationsverlust gehabt. Und das scheint ab dem heurigen Jahr anders zu werden. Und insofern bekommt das Sparbuch eine gewisse Alternative, vor allem für Liquiditätsveranlagungen, für jene Möglichkeiten, Geld zu parken, um es dann für andere Zwecke, entweder langfristige Konsumausgaben oder vielleicht andere Veranlagungen wieder verwenden zu können. Also Sparen kann wieder Freude machen, ja.
Mhm. Also ich habe ja damals noch gelernt, also eigentlich habe ich es immer vom Papa gehört, Anleihen sind ein sichererer Hafen als Aktien. Wir kennen die Veranlagungspyramide, mit Anleihen seid eben nach weniger Rendite zu erwarten, dafür ist aber auch das Risiko minimiert. Das Jahr 2022 hat aber gezeigt, dass es nicht unbedingt so ist. Ja? Können Sie mir konkret jetzt den Aktien- und Anleihenmarkt 2022 erklären und vielleicht auch eine Vorschau geben für 2023, bitte?
Ja, Frau Max, Sie haben da was vollkommen Richtiges angeschnitten. Man kriegt weniger Ertrag bei Anleihen, hat dafür weniger Risiko. Der erste Teil der Formel, der hat gestimmt. Man hat kaum einen Ertrag bekommen. Man hat sogar Negativzinsen in den vergangenen Jahren eingeheimst. Aber die Kursverluste im vergangenen Jahr waren sogar größer als bei Aktien. 10-jährige Staatsanleihen, deutsche wie österreichische, haben 22% an Wert verloren. Die 100-jährige Staatsanleihe, die österreichische, ist sogar um 62% im Kurs verfallen. Also so massiv hat es nicht einmal Börsenkrachs gegeben, die in den vergangenen Monaten stattgefunden haben. Also nicht einmal Amazon oder Advanced Micro Devices oder Meta sind so stark in den Kursen verfallen wie manche Anleihen. Das zeigt schon, wenn man von einem extrem niedrigen Niveau ausgeht oder kaum Zinsen kriegt, dann müssen sich die Anleihen an das aktuelle Zinsniveau anpassen. Das haben sie 22 getan. Die Kapitalmarktsätze sind in Erwartung weiterer Zinssteigerungen schon vorweg nach oben gegangen. Von minus 0,5%, wie wir noch 2021 gesehen haben, auf über 3% bei österreichischen 10-jährigen Staatsanleihen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich kaum einen Zinssatz, einen Coupon, wie wir das nennen, habe bei einer Anleihe, dann kann das nur über den Kurs stattfinden. Also der Kurs muss verfallen, damit die in Umlauf befindliche Sekundärmarktanleihe, die Sekundärmarktrendite, sich an das aktuelle, viel höhere Renditeniveau anpasst. Das ist im Jahre 2022 in Wellen nach oben geschehen. Und die Aktienmärkte haben in Erwartung einer deutlichen Konjunkturabkühlung, in Erwartung, dass die Notenbanken irgendwann doch reagieren müssen und mit Zinserhöhungen auf die Inflation eine Antwort finden, mit Kursabschlägen reagiert. Die waren auch zweistellig, der ATX hat minus 19% verloren, der DAX etwa 12%, aber die Wachstumswerte, die bislang in den vergangenen Jahren die Lieblinge der Anleger waren, wie eine Amazon oder eine Google oder eine Apple beispielsweise, die an der Nasdaq notiert sind. Die Nasdaq hat als Wachstumsbörse 33% verloren. Auch warum? Weil diese Wachstumswerte, hohe Gewinnwachstumsraten, bei steigenden Zinsen nicht mehr diese hohen Bewertungsniveaus aufweisen dürfen, weil ja künftige Unternehmensgewinne, die den Börsenwert ausmachen, mit einem höheren Zinssatz abgezinst werden. Der sogenannte Barwert ist also deutlich niedriger bei einem Zinssatz von 4-5% in Amerika wie von 0, wie er noch am Jahresanfang war. Das ist aber jetzt die gute Nachricht. Sie sagen Ausblick, naja, wenn wir uns schon nahe in Amerika beim Zinsgipfel bewegen, dann sind ja die negativen Nachrichten jetzt schon eingepreist in den Kursen. Und daher war es gar nicht so überraschend, dass wir jetzt mit Jahresanfang einen phänomenal guten Start der Aktien gehabt haben. Die Nasdaq plus 16%, der DAX und Eurostox plus 12%, also alles zweistellige Entwicklungen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass im heurigen Jahr, nachdem im vergangenen Jahr alles bergab gegangen ist, wir sehr wohl diese Bodenbildung und Trendwende nach oben haben, weil ja in Richtung 2024 die Konjunkturaussichten sich verbessern und die Gefahr, dass wir dann noch einmal auf der Zinsseite negative Erfahrungen haben, die dürften vorbei sein.
Also habe ich Sie jetzt so richtig verstanden? Sie würden jetzt eher empfehlen, Aktien zu kaufen, nachzukaufen oder zu verkaufen? Also nachzukaufen, oder?
Ich würde laufend Aktien dazu kaufen in ein Portfolio und nicht verkaufen, weil ich davon ausgehe und ich hoffe, die geopolitischen Spannungen spielen uns da keinen Streich und sind da ein Spielverderber. Aber sollte es nur nach den normalen Spielregeln der Ökonomie gehen und der Konjunkturerwartungen, dann sollte sich in Richtung 2024 der Aktienmarkt wieder nach oben orientieren. Und es werden nur die Börsenfavoriten im heurigen Jahr andere sein als im vergangenen Jahr. Vergangenes Jahr hat man mit Energie, mit Gesundheit, mit Versorgerwerten das Geld verdient. Trotzdem der Gesamtmarkt hinuntergegangen ist. Heuer werden es wahrscheinlich die Technologiewerte, die zyklischen Konsumwerte sein, alle die, die von einem Konjunkturaufschwung auch profitieren.
Sehr spannend. Jetzt nach einem schlechten Jahr 2022 haben ja die Kryptoassets im Jänner diesen Jahres wieder ein starkes Lebenszeichen auch von sich gegeben. Was ist denn hier zu erwarten?
Naja, die haben jetzt überhaupt den besten Jahresstart seit vielen Perioden hingelegt mit 40% plus bei Bitcoin und Ether, ein kräftiges Lebenszeichen gegeben.
Im Gegensatz zum Vorjahr.
Naja, da war Bitcoin mit minus 64%
der Hauptverlierer.
Ja. Warum? Weil ähnlich wie bei der Nasdaq die Risikobereitschaft klar gesunken war und auch die Bitcoin und Konsorten, die Kryptoassets, ich vermeide ganz bewusst das Wort Währungen, weil sie kein anerkanntes Zahlungsmittel sind, diese Kryptoassets haben natürlich von diesen Risk-off, wie wir das nennen, also dass die Vermeidung von risikobehafteten Assets besonders gelitten, weil der risikolose Zinssatz die Zinssteigerungen am Rentenmarkt und am Geldmarkt eine enorme Konkurrenz waren. Jetzt sehen wir uns nahe dem Gipfel der amerikanischen Zinsentwicklung. Und das führt dann eben auch dazu, dass sich Bitcoin und Co. wieder erholen können. Wir haben auch einige Sonderfälle, die ja im Crypto-Asset-Bereich stattgefunden haben, auch noch zu verkraften gehabt, wie der Bankrott einer Börse und gewisse andere Imponderabilien, die hier stattgefunden haben. Wenn es also wieder mit rechten Dingen zugehen sollte, dass risikobehaftete Assets mehr gefragt sind, dann dürfte der Renaissance der Krypto-Assets auch nichts im Wege stehen.
Mhm. Wir haben jetzt das Thema Sparen und Anlegen besprochen. Jetzt wechseln wir aber noch schnell auf die Seite der Finanzierungen. Ein Thema, das wir letztes Jahr eben auch behandelt haben, also Immobilien, Eigentum. Wir wissen, dass seit August 2022 jetzt auch eine neue Kreditverordnung in Anwendung ist, kombiniert mit den stark gestiegenen Zinsen. Ist es jetzt aber für viele Privatpersonen leider der Wunsch unmöglich? Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, die starken Zinsanhebungen haben das Finanzierungsumfeld für Hypothekarkredite total umgekrempelt. Vor einem Jahr, Anfang 2022, konnte man noch unter 1% einen variablen Hypothekarkredit aufnehmen, bei 1,35% einen 10-jährigen fixverzinsten Hypothekarkredit. Wir sind natürlich da jetzt meilenweit entfernt und das wird noch weitergehen. Also ich gehe davon aus, dass die 10-jährigen Hypothekarkredite sich irgendwo so um die 5% einpendeln und wahrscheinlich auch die variablen Konditionen deutlich nach oben gehen. Das ist ein extremer Dämpfer und wir haben es im vierten Quartal gesehen, dass die Immobilienpreise nach 17 Jahren Steigflug in Österreich, der längsten Immobilienaufwärtsentwicklung in Europa, noch nie haben wir so eine Preissteigerung in anderen Ländern beobachten können, dass hier nun der Faden gerissen ist. Und ich gehe auch davon aus, dass wir im heurigen Jahr und auch im nächsten Jahr daher Preisrückgänge im Durchschnitt haben werden. Wobei man ganz offen sagen muss, die teuren Lagen werden wahrscheinlich teuer bleiben, weil da sind sicher preisunelastische Nachfrager da, denen die Preise nicht sehr viel ausmachen. Vor allem touristische Regionen, wenn ich hier an das oberösterreichische Salzkammergut beispielsweise denke, oder weiter im Westen in Kitzbühel oder am Adelberg. Das sind Hotspots, die von diesen Preisrückgängen wahrscheinlich nicht so betroffen sind. Aber in der Breite dürfte das Immobilienpreisniveau zurückgehen, aber nicht in dem Ausmaß, wie die Verteuerung, die Leistbarkeit abnimmt aufgrund der Zinsanstiege. Man muss aber fairerweise dazu sagen, Oberösterreich liegt da im Bundesländervergleich relativ gut da. Mhm. Oberösterreich, die Leistbarkeit eines Hypothekarkredites, den man wo man etwa 90% finanziert hat, fremdfinanziert hat. Die Kreditrate hat in etwa in den vergangenen Jahren knapp 30% des Nettohaushaltseinkommens ausgemacht. Das ist im internationalen Vergleich wenig. Das ist eher zwischen 40% und 50% in Europa gewesen. Und auch im Österreich-Schnitt war es ein bisschen eher bei 35%. Das dürfte sich jetzt in Richtung etwa 45% bewegen, ist aber deutlich günstiger als beispielsweise in Tirol, Vorarlberg oder Salzburg, wo wir über 50% sind. Mhm. Und da wird die Leistbarkeit dann schon auf den Prüfstand gestellt. Also Oberösterreich ist insofern auch von der Einkommensentwicklung und von der Prosperität der Wirtschaft und der relativen Leistbarkeit des Grund und Bodens und der Quadratmeterpreise noch günstiger als die westlichen Bundesländer.
Das Jahr 2023 hat ja bereits schon begonnen, mittlerweile haben wir ja sogar schon Februar. Was zeichnet sich jetzt bereits schon ab? Was denken Sie, wie wird sich jetzt die Wirtschaft weiter erholen? Also vielleicht jetzt noch einmal so zusammenfassend, was werden denn die Themen sein, die uns 2023 beschäftigen werden, aus Unternehmersicht beziehungsweise auch im privaten Bereich?
Also wenn wir bei der Konjunktur beginnen, dann gehe ich davon aus, dass wir bis zum Jahresende, Anfang 2024, eine stetige Erholung und Dynamisierung des Wirtschaftsaufschwunges bekommen, nach einem schwachen Start, jetzt im ersten Quartal. Das ist aber nichts Unerwartetes. Wir wahrscheinlich auch den Inflationshöhepunkt hinter uns und werden daher mit einer verbesserten Preisentwicklung auch wieder mehr Unternehmen konkurrenzfähig haben, wenn man das aus der Unternehmenssicht jetzt betrachtet. Auch die Kaufkraft der privaten Haushalte nimmt zu. Wir haben relativ hohe Lohnsteigerungen gehabt von 7, 8, 9%, individuell manchmal sogar höher, weil es einen so großen Arbeitskräftemangel gibt, dass viele Unternehmer gesagt haben, unsere Schlüsselkräfte müssen wir ordentlich bezahlen, damit wir sie nicht verlieren an die Konkurrenz. Das heißt, es wird auch wieder einen Kaufkraftgewinn geben, zusätzlich zur Abschaffung der kalten Progression, die ja da zum Teil auch ihren Beitrag leistet. Das sind also gute Attribute, die man dem heurigen Jahr schon geben kann, die sich abzeichnen. Wenn ich sagen kann, was sind dann vielleicht die Risikofaktoren, das sind die geopolitischen Themen. Wie lange wird dieser grässliche Krieg in der Ukraine anhalten? Aber was mir auch Sorgen macht, das ist etwas, was sich derzeit so versteckt auch abspielt. China droht immer wieder ganz unverblümt mit einer Offensivstrategie gegenüber Taiwan. Man hat gesehen, wie brutal China gegenüber Hongkong, der Demokratie dort, umgeht. Und Taiwan hat ja eine Schutzmacht, die USA. Und ich hoffe nicht, dass das Jahr 2023 auf einen Konflikt USA und China zusteuert, weil das wäre sicherlich ein Umfeld, das all die jetzigen Aussagen über den Haufen werfen würde.
Das hoffe ich auch. Ihr Wort in Gottes Ohr. Wir werden uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder treffen und dann werden wir darüber plaudern, was noch passiert ist in diesem Jahr. Aber wir denken positiv.
Vollkommen also, richtig.
Wenn wir das jetzt, das letzte Thema, das Sie angesprochen haben, jetzt ausblenden, dann kann man durchaus sagen oder frei nach dem Motto, es kann nur besser werden. Und es wird wahrscheinlich auch heuer.
Ja.
Es wird sich beruhigen.
Wir haben im Jahr 22 so gut wie alle Trends nach unten gehabt. Und derzeit, mit dem Jänner, hat es ja schon so gut angefangen und es setzt sich derzeit fort, sind wir in einer Phase, dass sowohl Konjunktur, Kaufkraft, die Aktienkursentwicklung, aber auch andere Vermögenswerte nach oben gehen. Einzig und allein, wie ich ausgeführt habe, bei Immobilienpreisen, da könnte es nach unten gehen und vielleicht wird damit dann die Leistbarkeit zumindest nicht ganz so ins Exorbitante nach oben geschraubt, wie man es sonst nur alleine aus der Zinsentwicklung und den neuen Bedingungen aus der Fremdfinanzierung heraus kalkulieren müsste.
Wir hoffen.
Ja.
Wir kommen jetzt abschließend noch zu einem Wordrap, zu einem persönlichen. Ja. Kurze Fragen, kurze Antworten. Meine Passion ist?
Leistung aus Leidenschaft war das immer mein Sprichwort.
Derzeit lese ich?
Sehr viel über Finanzmärkte, weil ich dabei bin, eine Story über 40 Jahre Finanzmärkte zu schreiben und möchte hier keine falschen Angaben machen.
Etwas, was ich noch lernen möchte?
Immer dazu lernen, natürlich alle technologischen Neuerungen, gesellschaftlichen Neuerungen und natürlich auch möglichst sich verletzungsfrei im Alter zu bewegen.
Sie sind ja immer so viel zu Fuß unterwegs. Sie machen ja sehr viel Sport, ja.
Ja, und das hat leider im vergangenen Jahr zu einigen Ausrutschern geführt, die dann zu Operationen Anlass gegeben haben. Und daher muss man aufpassen.
Das hoffen wir jetzt natürlich nicht. Meine erste persönliche Sparform war?
Das waren 2000 Schilling Österreichische Bundesanleihen steuerbegünstigt im Jahre 1976, weil da hat es noch eine Steuerbegünstigung von 15% für den Kauf von 1000 Schilling Anleihen gegeben. Man musste also nur 850 Schilling echt bezahlen. Das war ein Eldorado. Es war mein erster Ertrag meines Ferialgeldes.
Super. Und davor war es aber schon die Sparbüchse, oder?
So. Davor war es die Sparbüchse, ja, aber das war das erste ersparte Geld und das ist dann auf ein Wertpapierkonto gegangen mit 2000 Schilling.
Super.
Jetzt kann man ja drüber schmunzeln.
Ja. Mein größter Wunsch für 2023?
Ja, dass wir friedlich und gesund durch die Welt kommen.
Ich danke Ihnen vielmals, Herr Magister Brezinschek, dass Sie wieder da waren, dass wir wieder so nett geplaudert haben. Danke auch für Ihren Ausblick und auch natürlich für den Rückblick, das zusammenfassend alles noch einmal in einem zu verpacken. Ja, auch bei Ihnen möchte ich mich natürlich bedanken, werte Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir freuen uns auch schon sehr auf die nächste Podcast-Folge mit geballter Frauenpower beim nächsten Mal. Und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Liebe. Auf Wiederhören. Wir Bankgeflüster. Der Podcast. Der Raiffeisenbank Wels.